Die Patientin sitzt schon auf dem Stuhl, wenn er den Raum der Insemination betritt. Klein prüft die Unterlagen, sagt ein paar beruhigende Worte und verlässt dann den Raum. Angeblich, um die Probe vorzubereiten. Stattdessen aber geht er in einen angrenzenden Raum, sein Büro, setzt sich auf seinen Bürostuhl und masturbiert.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Heute sprechen wir über einen Fall, den wir auch bei unseren Live-Shows im November 25 dabei hatten. Also könnte es sein, dass einige von euch, die uns bei dieser Live-Show in Köln besucht haben, die könnten diesen Fall schon kennen. Aber für diejenigen, die sich jetzt denken, oh nein, jetzt kenne ich den Fall schon, voll langweilig. Keine Sorge, nicht alles ist altbekannt. Wir haben auch ein paar neue Infos und Themen, über die wir sprechen zu diesem Fall dabei, die also auch für euch neu sein dürften. In der heutigen Folge geht es um Dr. Donald Klein. Einige von euch haben vielleicht schon die Netflix-Doku dazu gesehen. Die heißt Unser Vater Dr. Klein. Babsi, hast du die Doku mittlerweile mal gesehen? Ich meine, es ist ja auch schon eine Weile her, dass wir in dem Live-Auftritt darüber gesprochen haben.
Ehrlich gesagt ist es mir siebenteils aufgefallen, als wir diese Folge geplant haben, dass ich diese Dokumentation immer noch nicht angeschaut habe. Und ich habe sie mir gerade auf meine Watch-to-Watch-Liste geschrieben.
Okay, sehr gut. Aber Schande über dich, dass du sie immer noch nicht geguckt hast.
Es tut mir leid.
Schande über dich, über deine Familie
und über deine Kuh.
Ich habe die Doku auf jeden Fall schon im Vorfeld von unserer Live-Show gesehen, zusammen mit meiner Mama zusammen. Die hatte mir diese Doku nämlich empfohlen, wenn man so sagen kann, und meinte, ey, das ist richtig krass, es wäre vielleicht ein Fall für Blackbox und darüber müsst ihr sprechen. Es ist so heftig, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Doku angeschaut, zusammen mit ihr dann. Und ich fand das, was da passiert ist, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, so ekelhaft. Ich glaube, ekelhaft ist das richtige Wort. Ich habe mich so geekelt. Und ich weiß nicht, wie ging es dir denn jetzt, ohne zu spoilern? Denn beim Live-Auftritt haben wir ja den Fall schon durchgemacht quasi und haben ja dann gleichzeitig auch Videos abgespielt. Wie ging es dir denn dabei, das zu hören und das da auch zum ersten Mal dann so mit Video begleitet zu sehen? Weil der Inhalt, auch wenn wir nicht die Doku natürlich da gezeigt haben, der Inhalt ist ja der gleiche.
Also ich muss gestehen, dass ich den Fall da schon extrem abstoßend fand. Mhm. Weil, also diese Kombination von Faktoren, du hast ja gesagt, ich soll nicht spoilern, diese Kombination von Faktoren und Verhaltensweisen und Tatbestandteilen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es einfach widerlich. Ich fand es einfach widerlich und eklig. Und meine Reaktion heute ist wahrscheinlich genau die gleiche.
Das heißt, wir können zusammenfassen, die primäre Emotion, die Babsi und ich bei diesem Fall verspüren, ist Ekel. Und ich würde sagen, mit dieser Emotion, die wir euch da jetzt schon in Aussicht gestellt haben, gehen wir direkt in den Fall, ohne euch noch weiter auf die Folter zu spannen. Manchmal gibt es Wünsche, die leise anfangen und mit der Zeit so laut werden, dass sie alles andere überlagern. Bei Diana und ihrem Mann ist das Anfang der 80er Jahre der Wunsch nach einem Kind. Ein Wunsch, der immer weiter zwischen ihnen wächst, während Freunde Familien gründen, erste Geburtstage von Nichten und Neffen vergehen und die beiden geduldig auf den Moment warten, an dem auch sie das Glück in Form eines kleinen Menschen ereilt. Doch Geduldsfaden nutzen sich ab Und auch bei Diana und ihrem Mann macht sich nach einiger Zeit des Wartens und Wünschens die Ungeduld bemerkbar. Der unerfüllte Kinderwunsch ist wie eine dritte Person im Raum, über die die ganze Zeit gesprochen wird. Das Ehepaar spricht abends darüber, im Bett, im Auto, zwischendurch im Alltag. Sie stellen sich vor, wie es wäre, ein Kind miteinander großzuziehen. Wie es wäre, die ersten Schritte zu beobachten oder das erste Wort aus dem kleinen Mund zu hören. Je konkreter die Vorstellung einer kleinen Tochter oder eines kleinen Sohnes wird, desto schmerzhafter wird sie für Diana. Die Hoffnung wird zur andauernden Enttäuschung, die sich anfühlt wie ein Stich ins Herz. Wenn eine Freundin anruft und erzählt, dass sie schwanger ist, dann versucht sie, sich ehrlich mitzufreuen, aber ihre Stimme zittert. Manchmal legt sie einfach auf, weil sie die Mischung aus Neid, Traurigkeit und der Angst, dieses Glück nie zu erfahren, nicht aushält. Ihr Mann versucht, sie zu trösten, doch auch er kann nichts ändern. Irgendwann entscheiden die beiden sich, das Familienglück selbst in die Hand zu nehmen. Sie beginnen mit der Suche nach einem passenden Experten, gehen von Praxis zu Praxis, sprechen mit einem Arzt nach dem anderen. Sie lassen alles prüfen. Hormone, Zyklen, Sperma, Ultraschall. Die Antwort ist immer dieselbe. Es kann keine klare Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch gefunden werden. Nur einer, heißt es, könne ihnen nun noch weiterhelfen. Der führende Spezialist in Bezug auf Kinderwunschbehandlungen, Dr. Donald Klein. Als die beiden zum ersten Mal in seiner Praxis stehen, wirkt alles ruhig, hell und einladend. Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Im Flur hängt eine Pinnwand mit unzähligen Fotos, auf denen lächelnde Babys zu sehen sind. Klein selbst erscheint freundlich, konzentriert, jemand, der sich Zeit nimmt für seine Patienten und deren Anliegen. Er erklärt dem Ehepaar das Vorgehen, beschreibt den Ablauf der Insemination und weist auf Risiken und Nebenwirkungen hin. Einige Tage später steht Diana erneut am Empfang von Dr. Kleins Praxis. In der Hand hält sie eine frische Spermaprobe ihres Mannes. Sie kommt direkt dran, denn für sie läuft die Zeit. Die Spermaprobe hält nur circa eine Stunde, danach ist sie unbrauchbar. Der Raum, in den sie geführt wird, ist klein, aber ausreichend. Ein gynäkologischer Stuhl, sterile Verpackungen, ein Tablett mit Instrumenten. Es riecht nach Desinfektion. Sie beginnt sich zu entkleiden, dann kommt Dr. Klein ins Zimmer. Er erklärt ihr, was als nächstes passiert, geht nochmal darauf ein, dass eine Insemination kein großer Eingriff, kein großes Ding ist. In 0, nichts werde sie wieder auf dem Weg nach Hause sein. Diana legt sich hin, hebt die Beine und er führt eine lange, dünne Kanüle in sie ein, durch die das vorbereitete Sperma in ihrer Gebärmutter platziert wird. Es ist ein kurzer Druck, ein ungewohntes Gefühl, aber nicht schmerzhaft. Als er fertig ist, soll sie 20 Minuten liegen bleiben. Das sei sehr wichtig, sagt er. Diana schaut an die Decke, atmet flach und gönnt sich 20 Minuten voller Hoffnung, dass es diesmal endlich funktionieren wird. Einige Wochen später bekommt sie den Anruf, der ihr Leben auf einen Schlag verändert. Sie ist schwanger. Die Freude ist so groß, dass sie fast unwirklich wirkt. Sie und ihr Mann umarmen sich, lachen und weinen vor Glück. 9 Monate später kommt ihre Tochter Julie zur Welt. Ein ruhiges, kleines Mädchen mit blondem Haar und blauen Augen. Diana ist stolz, überglücklich und so dankbar, dass sie Julie eines Tages mit in die Praxis nimmt, um sie den Angestellten und dem Arzt, der ihr Glück erst möglich gemacht hat, zu zeigen. Dr. Klein scheint sich sehr darüber zu freuen. Er nimmt das Baby in den Arm und sagt ein paar freundliche Worte. Und Diana steht daneben, erfüllt von Dankbarkeit und Erleichterung. Rund 30 Jahre später sitzt Julie Harmon, inzwischen erwachsen, verheiratet und zufrieden in ihrem Leben, abends mit ihrem Mann vor dem Fernseher. Es läuft eine Nachrichtensendung, irgendwas Lokales, das sie eigentlich nur nebenbei verfolgen. Doch dann erscheint eine junge Frau im Bild. Sie ist blond und hat blaue Augen, ebenso wie Julie. Julies Mann schaut länger hin als sonst und sagt, fast beiläufig, dass die beiden sich wirklich ähnlich sehen. Julie will erst widersprechen, wird dann aber abgelenkt von dem, was die blonde Frau zu sagen hat. Sie berichtet von einem Skandal, der sich in den 70er und 80er Jahren ereignet haben soll. Von einem Arzt, der Frauen ohne deren Wissen und Einverständnis mit seinem eigenen Sperma befruchtet hat. Frauen, die davon ausgingen, dass Sperma stamme von anonymen Spendern. Und jetzt, Jahrzehnte später, suche man nach den Kindern, die wie die blonde Frau selbst daraus entstanden sein könnten. Julie spürt, wie ihr ein kalter Schauer den Rücken hinunterläuft. Ihr Mann schaut sie an und in seinem Blick liegt etwas, das sie nervös macht. Denn sie sieht sie auch, die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit mit dieser Frau, die so aussieht, als könnte sie ihre Schwester sein und die in diesem Moment im Fernsehen nach unbekannten Geschwistern sucht. Der Verdacht lässt Julie auch am nächsten Tag nicht los. Sie ruft ihre Mutter an. Diana am anderen Ende der Leitung hört ihr zu, versichert ihr anschließend aber, dass Julie ohne jeden Zweifel die Tochter ihres Vaters ist. Sie erzählt ihrer Tochter, wie sie das Sperma ihres Mannes mit in die Praxis von Dr. Klein gebracht habe, dass da keine andere Probe gewesen sei, dass alles vollkommen korrekt und professionell verlaufen sei. Was hier vorgeworfen werde, sei schrecklich, aber sie sei sich sicher, dass das nichts mit ihrer Julie zu tun hat. Doch Julie zweifelt. Als im Jahr 2015 die Herkunftsanalyse-Software 23andMe im TV beworben wird, will sie Klarheit haben. Sie bestellt sich ein Testkit und schickt eine DNA-Probe ab. Wochen später kommt das Ergebnis. 13 Halbgeschwister. Eines davon ein Gesicht, das sie bereits kennt. Jacoba Ballard, die blonde Frau aus dem Fernsehen. Julie hat das Gefühl, unter Wasser gezogen zu werden. Ihr ganzes Leben erscheint ihr plötzlich wie eine große, hässliche Lüge. Ihre Mutter wurde in der Praxis von Dr. Klein betrogen. Das Sperma muss ausgetauscht worden sein und ihr Vater ist nicht ihr biologischer Erzeuger. Ihr Vater, der sie aufgezogen hat, der sie liebt, der nichts davon weiß, dass seine Tochter von einem anderen Mann gezeugt wurde. Ihm von diesem Ergebnis zu erzählen, ist eines der schwersten Dinge, die Julie jemals in ihrem Leben machen wird. Als er es erfährt, bricht auch für ihn eine Welt zusammen. Dr. Klein, so sagt er später, habe ihm damit alles genommen. Und auch Diana ist am Boden zerstört. Der Arzt, dem sie vertraut hat, hat ihr Vertrauen ausgenutzt. Sie fühlt sich schmutzig, benutzt. Da ist Ekel vor Dr. Klein, aber auch vor sich selbst. Wie konnte sie nichts bemerken? Wie konnte sie so blind vertrauen? In den nächsten Wochen verliert Julie den festen Boden unter ihren Füßen. Sie verliert die Gewissheit darüber, wer sie ist, wer zu ihr gehört, wer ihr ähnlich ist. In ihrer Verzweiflung kontaktiert sie Jacoba. Jacoba reagiert einfühlsam, empathisch, steht ihrer neu gefundenen Schwester zur Seite. Nach und nach berichtet sie Julie außerdem von dem tatsächlichen Ausmaß der ganzen Sache. Sie erklärt, dass die Zahl der Halbgeschwister immer weiter wächst. Dass sie alle aus derselben Praxis stammen, alle aus denselben Jahren. Dass Dr. Klein so gut wie nie Spenderprofile verwendet hat, sondern immer wieder sich selbst. Dass sich Betroffene gegenseitig finden, nicht durch Ärzte, nicht durch Aufklärung, sondern durch kommerzielle DNA-Tests, die eigentlich nur als Freizeitprodukt gedacht waren. Und dass niemand weiß, wo die Grenze liegt, wie viele es sind, wie viele noch auftauchen werden und warum er das getan hat. Julie hört zu und spürt, dass sie nicht nur in eine private Tragödie geraten ist, sondern mitten in ein System, das über Jahrzehnte lang niemand hinterfragt hat. Schon längst ist sie nicht nur jemand, der eine Nachrichtensendung gesehen hat. Sie ist eine Betroffene. Eine von vielen. Eine von denen, die jetzt herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind. Während für Julie gerade erst alles zusammenbricht, liegt das, was zu all dem geführt hat, Jahrzehnte zurück. Wir gehen zurück in eine Zeit, in der künstliche Befruchtungen neu sind, Abläufe dementsprechend wenig reguliert und Ärzte wie Dr. Klein die Freiheit haben, zu tun und zu lassen, was sie für richtig halten. Dr. Donald Klein eröffnet 1979 seine eigene Klinik in Indianapolis, spezialisiert auf Reproduktionsendokrinologie und Unfruchtbarkeit. Er wirkt wie jemand, der genau weiß, was er tut. Er hat an der Indiana University Medizin studiert, im Methodist Hospital gearbeitet, Zeit bei der Luftwaffe verbracht und sich dann auf dieses noch junge Gebiet der Medizin spezialisiert. Seine Praxis wächst schnell. In den frühen 80er Jahren gilt sie als eine der führenden Anlaufstellen in der Region. Ein Ort, an dem Paare Hoffnung finden, wenn sie eigentlich verloren scheint. Viele kommen mit Proben der Ehemänner. Andere entscheiden sich für anonyme Spender, meist junge, gesunde Medizinstudenten, die sich etwas dazu verdienen möchten. Die Hilfesuchenden vertrauen darauf, dass die Proben katalogisiert sind, korrekt etikettiert und vor allem, dass ihre Auswahl respektiert wird. Sie wissen, dass es Richtlinien gibt, zumindest theoretisch. Die Probe eines Spenders soll beispielsweise maximal 3-mal verwendet werden, um zu verhindern, dass zu viele genetisch verwandte Kinder in derselben Region aufwachsen. Doch Dr. Klein missbraucht das Vertrauen der Frauen, die auf seinem Stuhl sitzen. Bald schon verlaufen die Sitzungen nach einem ganz bestimmten, nur ihm bekannten Muster. Die Patientin sitzt schon auf dem Stuhl, wenn er den Raum der Insemination betritt. Klein prüft die Unterlagen, sagt ein paar beruhigende Worte und verlässt dann den Raum. Angeblich, um die Probe vorzubereiten. Stattdessen aber geht er in einen angrenzenden Raum, sein Büro, setzt sich auf seinen Bürostuhl und masturbiert. Es geht schnell. Nach wenigen Minuten ist er wieder zurück im Behandlungsraum, in der Hand eine frische Spermaprobe. Sein eigenes Ejakulat. Die Frauen haben keine Möglichkeit zu bemerken, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Für sie läuft alles nach Plan. Eine steril verpackte Kanüle, ein kurzer Druck, danach 20 Minuten liegen bleiben. Alles wirkt medizinisch, kontrolliert und vertrauenswürdig. Die Frauen glauben, dass sie das Sperma ihres Mannes erhalten haben. Oder das eines sorgfältig geprüften Spenders, wie es in den Broschüren beschrieben wird. Gesund, jung, anonym. Abends geht Donald Klein dann nach Hause zu seiner eigenen Familie. Er ist verheiratet, ist Vater, ein angesehenes Gemeindemitglied seiner Kirche. Er übernimmt Ehrenämter, ist stets freundlich und hilfsbereit und lebt ein ruhiges, konservatives Leben. Für die meisten Menschen in seinem Umfeld wäre die Vorstellung absurd, dass dieser Mann Entscheidungen trifft, die das Leben anderer derart tiefgreifend verändern. Und das ohne ihr Wissen, ohne ihre Einwilligung, ohne jede medizinische Notwendigkeit. Und während sein Leben normal weiterläuft, entstehen im Hintergrund immer mehr Kinder, die voneinander nichts wissen und doch genetisch so eng verbunden sind. Kinder, die ihm ähnlich sehen, ohne zu wissen warum. Kinder, die in derselben Stadt aufwachsen, dieselben Straßen teilen, sich vielleicht sogar begegnen, ohne zu ahnen, dass sie Geschwister sind. All das bleibt verborgen, getragen von einem System, das auf blindem Vertrauen basiert und einem Arzt, der dieses Vertrauen ausnutzt, ohne dass irgendjemand es bemerkt. Jahrzehnte später meldet sich das erste dieser Kinder bei einer der neuen Herkunftsplattformen an, die gerade beginnen, populär zu werden. Es sind Seiten, auf denen Menschen ihre DNA einschicken, um etwas über ihre Herkunft zu erfahren, über Verwandtschaftsbeziehungen, manchmal einfach aus Neugier, manchmal aus dem Wunsch heraus, Lücken zu füllen. Jacoba Ballard ist Anfang 30. Sie ist neugierig auf diese Tests, erwartet nichts und sucht nichts. Das Ergebnis soll eigentlich nur ein kleiner Blick in die eigene Familiengeschichte sein, eine kleine Spielerei. Doch als die Resultate zurückkommen, sieht sie in ihrer Übersicht etwas, das sie innehalten lässt. Da steht nicht nur ein entfernter Cousin oder irgendwer, mit dem sie einen winzigen Prozentsatz DNA teilt. Da steht nahe Verwandtschaft. Ein einziger Treffer, dann ein zweiter. Jacoba starrt auf ihr Handy, blinzelt, schaut wieder hin, weil sie im ersten Moment davon ausgeht, dass hier irgendein Fehler vorliegen muss. Doch in den nächsten Wochen kommen immer mehr nahe Verwandte hinzu. Halbgeschwister. Jedes Mal, wenn Jacoba sich einloggt, erwartet sie einen neuen Bruder oder eine neue Schwester. Sie vergleicht die Profile, schreibt die ersten Personen an, versucht herauszufinden, ob das wirklich stimmen kann oder ob dem Testlabor da ein Fehler unterlaufen ist. Doch je mehr sie nachfragt, desto sicherer wird sie sich, dass das Testlabor seine Arbeit richtig gemacht hat. Dass die Menschen, die ihr da als Halbgeschwister angezeigt werden, tatsächlich mehr als nur einen Bruchteil der gleichen DNA mit ihr teilen. Alle Menschen, die bei ihr als nahe Verwandte angezeigt werden, stammen aus derselben Region. Alle sind in einem ähnlichen Zeitraum geboren und alle erzählen, dass ihre Mütter eine Kinderwunschbehandlung hatten in der Praxis von Dr. Donald Klein. 5 Halbgeschwister. Dann 8, 12. Je mehr Menschen die DNA-Tests nutzen, desto größer wird die Zahl an Halbgeschwistern. Immer wenn ein neuer Treffer erscheint, schreibt Jacoba die Person an, bietet ihre Hilfe an, bietet an zu erklären, was sie bisher weiß. Gemeinsam legen die Geschwister die Puzzleteile zusammen, so gut es eben geht. Und irgendwann erscheint auch Geschwisterkind Nummer 14 auf Jacobas Bildschirm. Julie Harmon. Am Anfang glaubte Jacoba noch, dass einfach etwas schiefgelaufen sein muss. Für sie klang es plausibel, dass in den 80er Jahren vielleicht ein Spender häufiger verwendet worden war als erlaubt, dass die Klinik etwas verpasst oder ungenau dokumentiert hatte. Ein Versehen, ein Organisationsfehler, nichts Absichtliches. Doch erst als sie mit einer entfernten Verwandten bei Ancestry Kontakt aufnahmen, wurde das Bild deutlich. Die Frau, die ihre entfernte Cousine sein muss, nannte nur einen einzigen Namen, der eine Verbindung zu Jacobas Fall hatte. Dr. Donald Klein selbst. Was zuvor nur als vage Möglichkeit im Raum gestanden hatte, etwas, das niemand aussprechen wollte, weil es so absurd klang, weil ein Arzt doch so etwas niemals machen würde, wurde plötzlich zur einzig logischen Erklärung. Zu einer Erklärung, die Jacoba nicht einfach so im Raum stehen lassen konnte. Sie wandte sich an ärztliche Beschwerdestellen, an Behörden, an Institutionen, die dafür da sind, medizinisches Fehlverhalten aufzudecken. Als sie da nicht die Hilfe erhielt, die sie sich erhofft hatte, schrieb sie weiter. Nachrichtensender, Redaktionen, Generalstaatsanwälte. Wochenlang passierte nichts, bis bei dem Fernsehsender Fox 59 endlich jemand genauer hinsah. Endlich war da eine junge Reporterin, die sich der Sache annahm und Dr. Klein kontaktierte, nach einer Stellungnahme fragte. Doch zu diesem Zeitpunkt stritt Dr. Klein noch alles ab. Auch jetzt, wo Jacoba bereits im Fernsehen zu sehen war und die Geschichte über die Halbgeschwister, die alle vom selben Spender stammen, im ganzen Land publik gemacht wurde, verweigert Dr. Klein jegliche Kooperation. Die Bitte um einen DNA-Test lehnt er vehement ab. Fragen beantwortet er vage oder gar nicht. Eines der Halbgeschwister entscheidet, seine erwachsenen Kinder zu kontaktieren, um dort nach weiteren Informationen zu suchen. Und die Idee trägt Früchte. Hier erfahren sie, dass Donald Klein seinen Kindern gegenüber die Vaterschaft zugegeben haben soll. Dass er manchmal das eigene Sperma benutzt habe, aber nur dann, wenn es keinen anderen Spender gegeben habe und die Frauen so verzweifelt gewesen seien, dass er einfach habe helfen müssen. Dass es nicht viele gewesen seien, nur ein paar Fälle, in denen er diese Maßnahme als notwendig erachtet habe. Doch die Zahlen sprechen längst eine andere Sprache. Immer mehr Geschwister tauchen auf, eine Menge, die nicht durch Notwendigkeit oder Akte der Nächstenliebe, wie er es darstellt, erklärt werden können. Schließlich stimmt Dr. Klein einem Gespräch mit den Geschwistern zu. Zu diesem erscheint er mit einer Pistole in der Hose und mit einer Arroganz, die gänzlich unangebracht wirkt. Er fragt die Anwesenden nach ihren Namen und nach ihren Berufen. Die Geschwister erkundigen sich nach genetischen Erkrankungen, nach gesundheitlichen Risiken, die sie jetzt vielleicht in Betracht ziehen müssen. Beruhigend winkt er ab. Es seien keinerlei Erkrankungen bei ihm oder in seiner Herkunftsfamilie bekannt. Keiner der Anwesenden müsste sich daher aufgrund seines genetischen Anteils in ihrer DNA Sorgen machen. Eine dreiste Lüge. Zum Ende des Gesprächs nennt er dann noch mal eine Zahl. Mehr als 15 Kinder gäbe es auf gar keinen Fall. Einige Wochen später sind es 21 Geschwister, dann 33. Die meisten leben im Umkreis von 40 Kilometern. Sie gehen in dieselben Supermärkte, besuchten dieselben Schulen, begegnen sich in derselben Stadt, ohne zu wissen, dass sie miteinander verwandt sind. Fox 59 recherchiert weiter. Und auch Jacoba und ihre Halbgeschwister hören nicht auf, nach Antworten zu suchen. Donald Klein wird in den darauf folgenden Wochen und Monaten zunehmend nervös. Er kontaktiert Jacoba und die zuständige Reporterin, bedroht sie, bettelt darum, seine Taten im Dunkeln liegen zu lassen. Er weist darauf hin, dass er verheiratet sei, glücklich verheiratet, und dass es doch einfach unfair sei, wegen etwas, was vor so vielen Jahren passiert ist, sein Leben nun so eiskalt zu zerstören. Doch Jacoba, ihre Geschwister und Fox 59 bleiben dran. Sie rücken keinen Millimeter von ihrem Kurs ab. Und bald ist Dr. Kleins Name das erste Mal in den Nachrichten zu sehen, in Verbindung zu dem Fall der Suche nach dem Spender der mittlerweile über 35 Geschwister. 40 Geschwister. 48 Geschwister. Am drängendsten empfinden Jacoba und ihre Geschwister die Frage nach dem Warum. Wie kommt jemand auf den Gedanken, sich in seinem Büro mehrmals am Tag zu befriedigen, um dann den eigenen Samen fremden Frauen ohne deren Wissen einzuflößen? Was steckt dahinter? Wie kommt jemand auf den Gedanken, sich in seinem Büro mehrmals am Tag zu befriedigen, um dann den eigenen Samen fremden Frauen ohne deren Wissen einzuflößen? Was steckt dahinter? Um das zu begreifen, müssen wir in der Zeit zurückgehen. Wir springen ins Jahr 1963, einem Jahr, das einen Wendepunkt in Kleins Leben darstellt. Donald Klein ist ein junger Mann, jemand, der gerade dabei ist, seinen Weg im Leben zu finden. An einem gewöhnlichen Tag auf einer ganz normalen Straße verliert er in nur einem Moment jedes Gefühl von Normalität. Sein Auto erfasst ein kleines Mädchen. Klein kann kaum reagieren, danach ist alles still. Er sitzt im Wagen wie festgenagelt, die Hände verkrampft am Lenkrad. Menschen laufen von allen Seiten zusammen, jemand ruft, jemand weint. Und er sitzt da, starr, schockiert, überfordert von der Tatsache, dass er gerade das Leben eines kleinen Mädchens beendet hat. Später erzählt er, dieses Ereignis habe ihn nie losgelassen. Es ist, als würde dieser Tag einen Riss durch sein Leben ziehen. Danach wird er ernster, kontrollierter und vor allem religiöser. Aus dem christlichen jungen Mann wird ein strenggläubiger, fast schon fanatischer Diener Gottes, der an sich die gleichen hohen Erwartungen stellt wie an sein Umfeld. Er übernimmt führende Rollen in seiner Kirche, spricht über Verantwortung, über Moral, über göttliche Führung. Es wirkt, als wolle er etwas wiedergutmachen, das sich eigentlich nicht wiedergutmachen lässt. Sein starker Glaube spiegelt sich auch nach seiner ärztlichen Ausbildung in seiner Praxis wider. Frauen, die sich dort behandeln lassen, lesen an den Wänden zahlreiche Bibelverse, sorgfältig eingerahmt und platziert. Sein Lieblingsvers: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Jeremiah 1,5. Genau diesen Vers zitiert er Jahrzehnte später in einem Telefonat mit Jacoba. Der Vers lässt sie aufhorchen, was für ein seltsamer Satz gegenüber seinem biologischen Kind. Für sie fühlt es sich an wie ein Blick in Kleins inneres Weltbild. Ein Weltbild, in dem er sich selbst als jemanden sieht, der Leben auserwählt oder zumindest lenkt. Je mehr sie und ihre Geschwister recherchieren, desto mehr Fragen tauchen auf. Bei der Suche nach möglichen Hintergründen stoßen sie auf eine christlich-fundamentalistische Bewegung, die unter dem Namen Quiverful bekannt ist. Eine Gruppe, die überzeugt davon ist, dass es Gott gewollt sei, möglichst viele Kinder zu zeugen, die Familie zu vermehren, die Welt mit göttlicher Nachkommenschaft zu füllen. Sie fragen sich, ob Klein mit solchen Ideen in Berührung gekommen sein könnte. Ob dieser Vers aus Jeremiah für ihn nur ein Zitat war oder Ausdruck eines tiefen Glaubens an eine Art Auftrag. Sicher sein können sie sich nicht. Klein äußert sich nicht zu möglichen Motiven. Die Verbindung zu Quiverful bleibt ein Fragezeichen. Aber eines ist für alle unbestreitbar. Klein handelte nicht wie ein Arzt, der nur eine medizinische Lücke füllt. Er wusste genau, was er tat. Und er tat es wieder und wieder und wieder. Nun endlich, nach so langer Zeit des Wartens, Kontaktierens und Aufmerksammachens, werden auch die Behörden in Indiana aktiv. Sie beschäftigen sich mit den Vorwürfen und treten direkt an Dr. Klein heran. Die einfache Frage, ob er jemals sein eigenes Sperma bei der Insemination seiner Patientin verwendet hat, wird von ihm vehement verneint. Diese Lüge wird ihm zum Verhängnis. Denn in dem Moment, in dem er offiziell lügt, überschreitet er eine Grenze, die rechtlich greifbar ist. Für die Insemination selbst gibt es damals kein Gesetz, keinen Paragraph, der diese Art des Missbrauchs medizinischer Macht abdeckt. Aber es gibt ein Gesetz, das Lügen gegenüber Ermittlungsbehörden als strafbar einordnet. Klein wird aufgefordert, einen DNA-Test zu machen. Und endlich kann er sich nicht mehr herausfinden. Wie erwartet, zeigt die Probe eine Übereinstimmung von 99,99% mit mehreren der Halbgeschwister. Klein wird nun nicht wegen der eigentlichen Taten angeklagt, sondern wegen Behinderung der Justiz, weil er Ermittler belogen und Beweise zurückgehalten hat. Ein technischer Paragraph für etwas, das moralisch so viel größer ist. Im Jahr 2017 wird er schuldig gesprochen. Er erhält eine einjährige, zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe und verliert seine ärztliche Zulassung. Für Jacoba, Julie und ihre Geschwister fühlt es sich an wie ein Hohn. Der Mann, der ihre Herkunft, ihr Vertrauen und ihre Familien erschüttert hat, wird am Ende für eine Formalität verurteilt. Für eine Lüge. Nicht für das, was er ihnen wirklich genommen hat. Für Klein endet die Geschichte an diesem Punkt. Doch für die mittlerweile 94 Menschen, deren Identität mit der Entdeckung ihrer genetischen Herkunft komplett auf den Kopf gestellt wurde, für die 94 Frauen, die entdeckt haben, dass ihr Arzt sie sexuell missbraucht hat, endet sie nie.
Ich habe ja schon eingangs zu dieser Folge gesagt, dass ich diesen Fall abstoßend und widerlich finde. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal betonen. Ich finde es abstoßend und widerlich. Und ich empfinde tiefes, tiefes Mitgefühl mit all den Personen, die in diese widerlichen Machenschaften verwickelt waren, außer für Dr. Klein selbst. Ich finde das wirklich, das ist für mich einer der egoistischsten, egozentrischsten, abstoßendsten, machtmissbrauchendsten und narzisstischsten Fälle, die wir je behandelt haben, in denen de facto kein Tötungsdelikt oder so passiert ist.
Aber Dr. Klein hat doch auch gesagt, dass er darunter auch leidet, unter dem Ganzen, was da über ihn erzählt wurde. Der arme Mann.
Ich glaube, ich würde mich da jetzt nicht einreihen in dieses Statement.
Ich hoffe, den Sarkasmus konnte man raushören.
Ich finde es erschreckend, dass das so lange nicht aufgefallen ist. Mhm. Ich finde es ganz furchtbar. Es tut mir für seine eigene Familie tut es mir sehr, sehr leid. Also
ja,
seine Frau tut es mir unfassbar leid, dass sie das quasi alles mitmachen und erleben muss und diesen Schock mit so einer Person verheiratet zu sein, zusammen zu sein, dein Leben zu verbringen. Und es tut mir für alle Familien leid, die beteiligt sind, für alle Personen, die herausgefunden haben oder herausfinden mussten, dass sie gezeugt wurden von diesem Mann. Und die einzige Person, mit der ich nicht mitfühle, ist Dr. Klein selbst, weil ich kein Mitgefühl dafür habe, dass er jetzt geächtet und verurteilt wird dafür. Weil ich mir denke, das hast du dir selber zuzuschreiben.
Ja, ich finde auch diese, also du hast ja vorhin nochmal Ekel angesprochen, was wir beide als Primäremotion vor dem Fall festgelegt hatten. Und ich ekel mich an so vielen Stellen in diesem Fall. Ich ekel mich, wenn es darum geht, dass diese Frauen dahin gehen, sich wünschen, dass es mit dem Kinderwunsch endlich funktioniert, da teilweise das Sperma ihrer Männer mitbringen extra und das abgeben in dem festen Glauben, dass sie jetzt das Sperma ihres Mannes da injiziert bekommen, sagt man das so?
Mhm.
Und dass dann dieser Mann da in sein Büro geht, sich dann da eine runterholt und dann dieses Sperma benutzt. Es ist so eklig, wirklich. Es rollt mir ja alles hoch. Es ist so eklig.
Ich finde es auch widerlich. Und das meinte ich vorhin, als ich noch nicht spoilern durfte.
Ja.
Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, dass ich es auch so furchtbar finde, dass er so viele unterschiedliche Faktoren so ausgenutzt hat. Weil Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, können psychisch ja sehr stark belastet davon sein. Also unerfüllter Kinderwunsch kann ja sehr starke mentale Belastung mit sich bringen und große Ängste auslösen, große Unsicherheit, große Sehnsüchte. Und man wünscht sich ja gerade in einer so vulnerablen Situation, dass man von jemandem betreut wird, dem diese Sensibilität der Situation und diese hohe Emotionalität der Situation bewusst ist und der damit verantwortungsvoll umgeht und umsichtig umgeht mit den Bedürfnissen und Emotionen der Personen, um die er sich kümmert.
Ja, und ich glaube, die einzigen Bedürfnisse, mit denen er bewusst umgegangen ist, sind seine eigenen.
Ja, und er hat sie einfach mit Füßen getreten und hat einen so unglaublichen Schaden damit angerichtet. Und deswegen finde ich auch die Tatsache, dass er sich selbst bemitleidet, so widerwärtig, weil ich mir denke, weißt du eigentlich, was du da angerichtet hast? Ist dir eigentlich bewusst, was für ein Leid du ausgelöst und verursacht hast durch deine eigene falsche Handlung, durch dein eigenes Bedürfnis, das du da befriedigt hast?
Ja. Wie ging es dir eigentlich mit dem Urteil? Also, weil das Urteil ist ja, also ich sag mal anders, in meinem Empfinden, was natürlich juristisch nicht irgendwie vertreten, also nicht irgendwie einfach kopiert werden könnte. Aber in meinem Empfinden ist das, und auch in dem Empfinden der Frauen, die dort waren und denen es passiert ist, also der Frauen, die da...
Denen er das angetan hat.
Denen er das angetan hat. Die haben es ja bezeichnet als sexuellen Missbrauch. Und ich würde auch sagen, dass das in meinem Empfinden auch einer ist. Und es ist ja so, dass er ja vor Gericht aber dafür nicht belangt wurde und es dafür ja auch kein Strafmaß gab in dem Sinne. Also es gab nichts, was man, die Tat, die er begangen hat, war so neu in Anführungszeichen, dass sie nicht wussten, was sie damit machen. Also ist er ja meiner Meinung nach wirklich sehr glimpflich weggekommen. Und ich greife vorweg, mich hat dieses Urteil so wütend gemacht.
Ja, ich überlege gerade, aus welcher Perspektive ich zuerst antworte. Aus emotionaler Perspektive bin ich hundertprozentig bei dir. Und aus emotionaler Perspektive entspricht dieses Urteil auch aus meiner Empfindung auf keiner Ebene dem, was gerechtfertigt gewesen wäre. Und gleichzeitig verstehe ich aber, dass es für diese Art der Handlung kein juristisches Strafmaß gibt. Und dass diese Art von Handlung im engeren Sinne auch kein sexueller Missbrauch ist. Weil de facto, wenn er sie, entschuldige, ich muss es einmal an der Stelle, Triggerwarnung, ich rede kurz über sexuelle Gewalt, wenn ihr das, überspringt das gerne, 15, 20 Sekunden. Wenn er sie betäubt hätte zum Beispiel und sie dann vergewaltigt und sie dadurch schwanger werden, dann würde ich sagen, auf jeden Fall sexueller Missbrauch, 100%, gar keine Diskussion. Aber an der Stelle hat er nur, und ich benutze hier fette, fette, fette Anführungszeichen, nur sein Sperma quasi injiziert anstelle des Sperma ihrer eigenen Männer oder des jeweiligen Spenders. Und deswegen ist es für mich im juristischen Sinne, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, das ist im engeren Sinne kein sexueller Missbrauch.
Das Ding ist halt bei dem Thema sexueller Missbrauch, wo ich mir die Frage stelle, ob es nicht einer sein könnte, ist ja, dass es ohne das Einverständnis der Patientinnen erfolgt ist. Ich meine, natürlich gab es die Einwilligung, dass generell so eine Injektion stattfindet, aber ja nicht seins. Und das Ding ist ja, bei sexuellem Missbrauch ist es ja so, dass zumindest hier in Deutschland für einen sexuellen Missbrauch quasi eine sexuelle Handlung oder Kontakt einer Person mit einer anderen natürlich stattfinden muss, was ja da, könnte man sagen, der Fall war, weil er hat masturbiert und hat das dann den Frauen injiziert. Außerdem ist ja mit ein Kriterium, dass es eine fehlende Einwilligung gibt. Es lag zwar die Einwilligung vor generell zu einer Injektion, aber nicht zu der, die er durchgeführt hat. Und gleichzeitig hat er ja auch sein Macht- oder Vertrauensverhältnis diesen Frauen gegenüber ausgenutzt. Na, also die waren, die, sie haben ihm vertraut und er hat sie getäuscht in dem Falle. Und seine Handlung war unerwünscht und aufgezwungen und hat ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt. Das heißt, ich frage mich, ob nicht quasi heute oder vielleicht unter einem anderen Rechtssystem das nicht wirklich als voller sexueller Missbrauch gewertet werden könnte.
Also ich habe das gerade mal nachgeguckt und streng genommen ist das Wort auch nicht sexueller Missbrauch, was wir benutzen müssen. Das benutzt man eigentlich für Kinder und Jugendliche, also für Minderjährige, sondern eigentlich wäre es ein sexueller Übergriff oder sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Der Punkt ist aber da, dass es da quasi darum geht, ja, gegen erkennbaren Willen, das ist richtig, aber sexuelle Handlungen sind es ja im engeren Sinne nicht, weil er selbst keine, also er keine Handlung vornimmt, der sie nicht grundsätzlich zugestimmt haben. Ich argumentiere wirklich nicht emotional gerade, ja, sondern ich rein weiß, faktisch. Emotional, das ist eine komplett andere Geschichte, aber rein faktisch, basierend auf dem Gesetz ist das keine Handlung, der sie nicht zugestimmt haben. Sie haben dem nicht so zugestimmt, wie er es gemacht hat. Und es ist keine sexuelle Handlung. Er hat sie nicht körperlich irgendwie angefasst, auf eine Art und Weise, die sie, der sie nicht zugestimmt haben. Er hat sie nicht vergewaltigt. Er hat ihnen nichts eingeführt, dem sie nicht zugestimmt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, obwohl es ja auch ein sexueller Übergriff zum Beispiel ist, keine Ahnung, kennen wahrscheinlich leider viele Frauen, wenn ich im Zug sitze, mir gegenüber sitzt so ein komischer Typ, der mich die ganze Zeit anschaut und sich gleichzeitig einwedelt und irgendwie dann, keine Ahnung, ejakuliert und im schlimmsten Fall trifft mich was davon, dann ist, steht da ja auch schon die Frage im Raum, ob das jetzt ein sexueller Übergriff war. Oder? Also ich meine, die juristischen Feinheiten sind dann natürlich schwierig, gerade für uns, wir sind Psychologinnen und keine Juristinnen. Das heißt, wenn da jetzt Juristinnen unter euch sind, die da das genau differenzieren können, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns in Instagram schreiben, da heißt mir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammen. Ihr könnt uns aber auch hier auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, Kommentare verfassen. Und genau, falls ihr da mehr wisst als wir oder was anderes wisst als wir, dann freuen wir uns immer über eure Rückmeldungen.
Also vielleicht noch als Ergänzung dazu zu dem, was du gerade gesagt hast, das wäre in meinem Verständnis sexuelle Belästigung, weil es quasi eine andere Art von sexueller Handlung umfasst, die von der anderen Person nicht gewollt ist. Also quasi eine unerwünschte, sexuell bestimmte körperliche Berührung. Und also, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich gerade zwei Blinde über die Farbe Grün unterhalten. Also, glaube ich, macht es Sinn, wenn vielleicht einer von euch da draußen uns belehrt, was es angeht. Aber aus meinem juristischen Verständnis kann ich schon nachvollziehen, aus rationaler Perspektive, warum das nicht als sexuelle Gewalt im engeren Sinne verurteilt wird, sondern als ein Verstoß gegen seine eigene Berufsethik beispielsweise. Ja. Also wir können festhalten, alles, wofür er verurteilt wurde, war am Ende des Tages ja, dass er, als er gefragt wurde, ob er jemals sein eigenes Sperma bei der Insemination seiner Patientin verwendet hat, dass er darauf Nein antwortet, ist eine offizielle Lüge und damit kann man ihn angreifen quasi. Weil es ja verboten ist, gegenüber Ermittlungsbehörden zu lügen.
Ja, ich find's einfach schlimm, dass das Einzige war und auch diese zur Bewährung ausgesetzte Strafe. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und ich glaube, da sind auch wir der gleichen Meinung und auch alle ZuhörerInnen, dass das einfach sich unfair anfühlt.
Die Frage, die wir in diesem Psychologie-Podcast viel eher beantworten können als juristische Fragestellungen, ist aber beispielsweise die, was das überhaupt mit Menschen macht, wenn man herausfindet, dass der eigene Vater, mit dem man aufgewachsen ist und die eigene Familie rein biologisch betrachtet, nicht der eigene Vater ist und die Familie gar nicht das ist, was man dachte. Und man damit etwas in Frage stellen muss, von dem man immer gedacht hat, das sei gegeben, nämlich, dass der eigene Vater der eigene Vater ist.
Ja, und da haben ja auch einige Betroffene, darüber haben wir im Fall berichtet und auch in der Doku sprechen diese Betroffenen auch selbst, in der Netflix-Doku, sprechen darüber, dass es sich für sie angefühlt hat, als würde auf einmal alles zusammenbrechen, was sie kennen. Alles an, also ihre ganze Welt würde zusammenbrechen und so alles, was sie sind und was sie ausmacht, als ob das auf einmal weg wäre.
Und das ist, finde ich, rein psychologisch betrachtet total nachvollziehbar, weil unsere Identität, also das, was wir denken, wer wir sind, kein Fakt ist, also nicht faktisch gegeben, ein Binärsystem, ich bin das und nicht das, ich bin, das ist richtig und das ist falsch, sondern es ist ein Gefühl von Kohärenz, also ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Kontinuität. Also die Identität besteht nicht aus den Genen und der Erziehung, sondern aus der Grundannahme, dass man heute dieselbe Person ist wie gestern und morgen wahrscheinlich immer noch dieselbe Person sein wird. Und aus psychologischer Perspektive braucht man, um dieses Gefühl zu haben, drei unterschiedliche Dinge, nämlich Herkunft, Zugehörigkeit und Bedeutung. Und man kann sich das quasi so zusammenfassen, dass wir alle ein bestimmtes Narrativ von uns haben, das sich hauptsächlich auf drei zentrale Fragen baut. Nämlich, wer bin ich? Woher komme ich? Und warum bin ich so? Und das ist natürlich multifaktoriell. Es gibt noch 1 Million Unterfragen und für jeden ist das auch eine andere Art von Definition, weil jeder die eigene Identität auch auf verschiedenen Basen aufbaut und verschiedene Definitionsweisen findet. Aber es lässt sich grundsätzlich auf diese drei Fragen runterbrechen. Und in dem Fall von Dr. Klein wird ein Teil dieses Narrativs zerstört oder muss in Frage gestellt werden, weil die Frage meiner Herkunft plötzlich nicht mehr geklärt ist. Sie ist plötzlich nicht mehr eindeutig. Sie ist plötzlich nicht mehr das, was sie gestern noch war. Und das nennt man psychologisch einen Identitätsbruch oder auch einen Narrativkollaps.
Das bedeutet, dass Menschen ihr Selbstbild komplett neu organisieren müssen und auch natürlich dann Dinge, die in der Vergangenheit liegen, in Frage gestellt werden. Also die Vergangenheit muss neu rekonstruiert werden und basierend auf den Beziehungen, über die man jetzt Bescheid weiß, dass eben es vielleicht keine biologische Verbindung zu dem Mann gibt, mit dem man als Vater aufgewachsen ist, der natürlich trotzdem der Vater bleibt, aber gleichzeitig tendiert unser Hirn dann dazu, da Dinge neu zu bewerten, Beziehungen neu zu bewerten und sich zu fragen, was das denn heißt. Und diese Neubewertung der eigenen Geschichte ist was, was super anstrengend und super herausfordernd für uns ist. Gleichzeitig, wenn wir jetzt gerade schon über eine Beziehung dann zum Vater sprechen, die ja dann in Frage gestellt wird im ersten Moment, da kommt ja auch noch die Frage nach Beziehung zu Geschwistern mit rein. Also für viele Menschen oder für manche Menschen sind Geschwisterbeziehungen sehr starke, sehr enge, identitätsstiftende Bindungen. Und wenn dann, wie im Fall von Dr. Klein, auf einmal Unmengen neue Geschwister hinzukommen, also man plötzlich 20, 40, 60 neue Geschwister hat, hat man auf einmal eine total nahe Verwandtschaftsnähe zu Unmengen an Menschen, ohne Beziehung, ohne Gefühle von Zugehörigkeit und ohne irgendeine Vorgeschichte. Und unser Gehirn möchte das emotional verknüpfen, aber gleichzeitig hat es keine narrative Verbindung zu diesen Menschen. Und das ist auch was für unser Hirn schwer umbaubar ist quasi und was dann dazu führt, dass man erstmal das Gefühl hat, einem wird komplett der Boden unter den Füßen weggezogen und man müsste komplett alles nochmal neu bewerten und alles hinterfragen, was man bisher weiß und gelernt hat.
Mir kommen dazu auch noch so 2 Punkte in den Kopf, was das Thema Herkunft angeht. Zum einen gibt es ja häufig Momente, wo man sagt, guck mal, ich habe dein Lachen oder ich bin genauso dickköpfig wie meine Mutter, mein Papa, wie auch immer, sodass man Beziehungen zu den Eltern ja auch herstellt über Ähnlichkeit.
Ja.
Und jetzt stell dir nur mal für eine Sekunde vor, dir würde immer jemand sagen, du hast die Augen von deinem Papa. Und dann stellt sich raus, der ist gar nicht dein Papa. Also rein biologisch betrachtet, rein genetisch betrachtet, ist das gar nicht dein Papa. Und dann bist du auch noch verwandt, und das ist ja der nächste große Bruch, dann bist du auch noch verwandt nicht mit irgendjemandem anders, der neutral besetzt ist, also einfach eine fremde Person, die keine weitere emotionale oder öffentliche Bewertung hat, sondern du bist verwandt mit jemandem, der im Zuge eines Skandals auf die Bühne tritt, der das mit vielen, vielen, vielen anderen Frauen auch gemacht hat. Und jetzt hast du viele andere Geschwister, die alle auch von diesem Mann abstammen, der in der Öffentlichkeit mit Recht Verachtung erfährt. Und mit dem bist du verwandt. Und dann musst du das auch noch integrieren in dich und in deine dein Verständnis, in dein Selbstverständnis und dein Identitätsverständnis, dass du von jemandem abstammst, der eine solch furchtbare Tat begangen hat.
Ja, dass du von jemandem abstammst, der die sexuellen Grenzen deiner Mutter überschritten hat.
Ja, also auch dieser Konflikt, den das mit sich bringt. Und dann, ich finde das eine ganz furchtbare, es macht gerade ganz viel mit mir, diese Vorstellung in den Spiegel zu gucken und dann vielleicht Teile von diesem Mann zu sehen und zu wissen, dass vielleicht auch, dass man nicht das ist, was die Eltern sich gewünscht haben, weil man ja nicht aus der genetischen Mischung in Anführungszeichen entsteht, die die Eltern sich gewünscht haben. Also auch vielleicht auch Angst vor Ablehnung, wenn die eigene Mutter herausfindet, dass sie eins der Opfer ist und dass dieses Kind auf eine ganz andere Art und Weise gezeugt wurde, als von ihr und von deinen Eltern quasi geplant. Also das Chaos, in das einen das stürzt und die Unsicherheit und die Angst und auch die Wut, kann ich mir also wirklich nur in Bruchteilen überhaupt vorstellen.
Ja. Und was ich mir auch gerade denke, du hast ja auch gerade gesagt, dieses, ich habe die Augen meines Vaters oder ich lache wie mein Vater, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann sicherlich auch Menschen gibt, wo die dann ihre Wahrnehmung auch in Frage stellen. Ne? Also ne, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, vielleicht für die Zuhörerinnen zum Hinweis, ich finde, ich sehe 1:1 aus, als ich 15 war, sah ich 1:1 aus wie mein Vater, als er 15 war. Diese Fotos, die Mimik, da könnte man uns copy-pasten. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist nicht dein Vater, dein biologischer Vater, ich würde meine eigene Wahrnehmung so dermaßen in Frage stellen, weil ich sehe mir diese Bilder an und ich denke mir, das ist eine Person. Und das würde so auch mein Vertrauen in das, was ich sehe und wie ich die Welt sehe, in Frage stellen. Das ist ja auch nochmal was total Gravierendes, was sie auf einmal ja alles wegzieht, alles umreißt.
Ja. Jetzt ist so eine Arztpraxis ja nicht unbedingt prädestiniert dafür, dass da nie irgendwie jemand rumläuft und dass es da total leer ist. Und Dr. Klein hat ja sicherlich auch nicht im Alleingang alle möglichen Frauen und Paare begleitet und behandelt und unterstützt, in Anführungszeichen. Und da fragt man sich natürlich, hat da wirklich nie irgendjemand irgendwas bemerkt? Also ist nie irgendwas passiert, das auffällig erschien, hat nie irgendeiner der Angestellten oder der Kollegen sich gedacht, irgendwas ist da komisch? Und ich finde es total schwer zu glauben, dass das keiner mitbekommen hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, gut, es gab ja Berichte, dass Dr. Donald Klein die Frauen teilweise einbestellt hat in die Praxis zu Zeiten, wo sonst niemand da war. Und die Frauen sich da dachten, naja, der ist einfach vielleicht besonders fleißig und arbeitet noch spät abends oder sowas.
Das ist so eklig.
Voll. Aber da waren tatsächlich weniger Menschen in der Praxis oder gar niemand in der Praxis. Das heißt, er konnte machen, was er will. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht starten erstmal aus Sicht der Opfer, also der Frauen, denen Dr. Donald Klein das angetan hat. Weil man sich dann natürlich fragen kann, naja gut, sind die nicht misstrauisch geworden, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, freitags 20 Uhr in die Praxis kommen sollten dafür? Und haben die sich nicht gedacht, dass es vielleicht weird ist, dass er erstmal irgendwie in sein Büro geht und dann auf einmal mit da so einem Behälter zurückkommt? Hat sich da niemand was gedacht?
Boah, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Ist so, ist ganz, ganz schlimm. Und wir haben uns da Gedanken zu gemacht und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass es da ja um Paare ging, die einen ganz starken Kinderwunsch haben und mit ganz vielen, vielleicht auch schon fehlgeschlagenen Versuchen zu Dr. Klein gekommen sind und um seine Hilfe gebeten haben, von ihm als Experten in diesem Bereich. Und Kinderwunsch, wie du vorhin schon gesagt hast, ist ja einer der emotional verletzlichsten Situationen, in denen Menschen sich befinden können. Also Paare, die schon seit Monaten oder Jahren, Monate ist ja auch irgendwie normal, kann man ja sagen, aber die seit Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen, die erleben ja oft eine Mischung aus Hoffnung, Scham, Angst, Selbstzweifeln. Jede Enttäuschung haut nochmal richtig rein. Je länger das dauert, je größer der Wunsch ist, desto stärker wächst die Abhängigkeit von der Person, die einem dann eventuell als Letztes helfen kann. Und diese Verletzlichkeit macht Menschen besonders empfänglich für eben dann Autoritäten oder dann die Person, die vielleicht als Einzige helfen kann. Wenn ich mir also vorstelle, dass Freitagabends 20 Uhr Dr. Klein da eine der Frauen einbestellt und sagt, hey, heute machen wir die Insemination, ja, glaube ich, heißt das, dann kann man davon ausgehen, dass diese Frau davon ausgeht und ganz fest hofft und glaubt, dass dieser Arzt weiß, was er tut. Sie fühlt sich vielleicht sicher, weil sie von anderen schon gehört hat, hey, der ist gut, der macht es gut. Und natürlich, selbst wenn vielleicht eine dieser Frauen was gesehen hat, was sie komisch fand, dann wird sie ja in ihrer Verzweiflung, in diesem verzweifelten Wunsch, endlich ein Kind zu bekommen, wird sie ja nicht riskieren, die einzige Chance zu verlieren, die sie in dem Moment sieht, indem sie vielleicht irgendwas abbricht oder in Frage stellt oder ihn irgendwie kränken könnte. Dieser Kinderwunsch schafft also so eine emotionale Abhängigkeit, die ich persönlich rational total nachvollziehbar finde. In dem Sinne halt, wenn man etwas so sehr möchte, dass man sich an jede Gelegenheit klammert, die irgendwie Hoffnung verspricht. Und je mehr man sich was wünscht, desto mehr ist man vielleicht auch bereit, bei Dingen, die einem komisch vorkommen, sich zu denken, egal, das wird jetzt gemacht und so schlimm wird es schon nicht sein und das heißt bestimmt gar nichts.
Ja, ich verstehe das total und ich stimme dir auch zu. Und ich glaube, du hast gerade ja auch gesagt, dass, auch im Fall gesagt und auch gerade nochmal wiederholt, dass er sehr viel positive Mundpropaganda hatte. Also, dass viele gesagt haben, der ist richtig gut, da schafft ihr das bestimmt. Und das macht auf einer psychologischen Ebene auch Sinn, denn wenn alle sagen, dass er gut ist, dann muss er ja gut sein. Also vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, unser Gehirn liebt Abkürzungen. Unser Gehirn ist eigentlich paradoxerweise ziemlich denkfaul, deswegen benutzt es Abkürzungen relativ häufig. Und eine von diesen Abkürzungen ist die soziale Beweisheuristik oder auch Social Proof Bias. Wenn viele Menschen etwas gut finden, an jemanden glauben oder jemanden empfehlen, dann schließen wir uns mehr oder weniger fast automatisch an, weil wir glauben, dass es ja richtig sein muss, selbst wenn wir selber kaum Informationen dazu haben. Und gerade im medizinischen Bereich ist vor allen Dingen zum Zeitpunkt dieses Falls vor ChatGPT und allen Möglichkeiten, Dinge selbst zu ergoogeln, ist Wissen ja sehr begrenzt. Und deshalb greift man halt sehr gerne auf Erfahrungsberichte anderer zurück und überlegt sich halt, okay, wenn die Gruppe oder andere Betroffene sagen, dass das gut ist und sie da Erfolg hatten, dann kann ich vielleicht auch Erfolg haben. Das liegt daran, dass wir uns sozialpsychologisch eigentlich immer an die Gruppe angleichen. Selbst wenn wir uns unsicher sind oder auch wenn wir eine andere Meinung haben, häufig zweifeln wir dann eher unser eigenes Urteilsvermögen an. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bestimmt Verdachtsmomente gab, aber es dann diesen Moment gab von, naja, aber ich weiß nicht, die Anne und der Jan, die waren auch hier und die haben gesagt, der ist richtig gut und dann wird der schon gut sein.
Ja, und die haben jetzt vielleicht ein Kind oder sind vielleicht schwanger. Und
haben das, was ich so ersehne oder was wir so ersehnen, geschafft mit Hilfe dieses Mannes. Und das wird schon funktionieren. Ich mache mir bestimmt nur zu viel Gedanken. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt den Moment, wenn einem etwas komisch vorkommt und man sich dann aber denkt, ja, naja, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Und wenn wir dann im Nachhinein rausfinden, oh mein Gott, das ist dir mit Recht komisch vorgekommen, dann denkt man sich, ach verdammt nochmal, und ich habe es noch gedacht.
Ja. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, der vielleicht auch nicht nur Einfluss auf die Paare hatte, die von Dr. Klein behandelt wurden, sondern vielleicht auch auf Mitarbeiter und andere Menschen, die da irgendwie beteiligt waren, ist ja auch gerade bei Ärzten der White-Coat-Effekt. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem das besagt, dass Menschen Ärzten oder Ärztinnen automatisch mehr Vertrauen, mehr, ich finde das Wort schwierig, aber Gehorsam, quasi mehr den Anweisungen dieser Menschen folgen und mehr Kompetenz zuschreiben, allein aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihres Rollenstatus. Also dieses Erscheinungsbildes, ne, wenn wir es White-Coat-Effekt ja nennen, dieser weiße Kittel, dann vielleicht noch das Stethoskop um den Hals, das wir lernen einfach von klein auf, Autoritäten zu vertrauen. Wir kriegen beigebracht, hör auf deine Eltern, hör auf deine Lehrer. Später geh zum Arzt, wenn du Hilfe brauchst, ne? Der weiß, was zu tun ist. Das sind Menschen und Autoritäten, Menschen, die uns Orientierung geben sollen, Sicherheit und uns helfen sollen, Entscheidungen zu treffen. Und dieses Muster kann uns so stark prägen, dass wir auch als erwachsene Autoritätspersonen sehr selten in Frage stellen. Besonders dann, wenn wir verletzlich oder unsicher sind oder vielleicht selbst nicht das Fachwissen haben, was es braucht, um unsere Situation, unser Problem gerade zu lösen.
Und ich glaube, gerade dieser Aspekt von Verletzlichkeit ist super relevant und aussagekräftig in dem Kontext, weil ich gerade die ganze Zeit daran denken muss oder mich frage, ob das in Zeiten von Gemini und ChatGPT wohl immer noch so ist, weil man ja in der Industrie schon merkt, dass es sehr viel mehr Misstrauen Fachpersonal gegenüber, auch medizinischem Fachpersonal gegenüber gibt. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass du in einem Moment, in dem du so verletzlich bist und unsicher bist und Angst hast, trotzdem in dieses Muster fällst. Einfach weil man so verletzlich ist. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr euch an den letzten Moment zurückerinnert, an dem ihr unsicher wart und Angst hattet und einfach verletzlicher, empfänglicher wart. Ich finde, wenn man sich daran so emotional zurückerinnert, kann man noch besser verstehen, warum die Paare an sich oder auch die Frauen in dem Moment nichts gesagt haben.
Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, was wahrscheinlich im Kopf von den Menschen abging oder was aus unserer Sicht vermuteterweise im Kopf der Menschen abging, die da beteiligt waren und die da Opfer waren, stellt sich jetzt ja auch noch die Frage, was ging bitte im Kopf von Dr. Donald Klein ab? Was ist los mit dem? Warum hat er das gemacht? Warum hat er so eklige Dinge getan und Dinge, die einen so wütend und so fassungslos machen? Und das geht ja los eben mit dem Injizieren des eigenen Spermas, geht über das über Jahrzehnte gemacht zu haben, was ich auch absolut unfassbar unglaublich finde. Und dann aber auch, als es rauskam, dieses Bagatellisieren, dieses Abstreiten, dieses Betteln darum, in Ruhe gelassen zu werden, dieses Rücken in die Opferrolle, so dieses aller Mimi, ihr macht mein Leben kaputt und voll gemein von euch, dass jetzt meine Frau Bescheid weiß. Man hört es vielleicht an meiner Stimme an, dass ich schneller und höher rede. Das mache ich, wenn ich wütend bin.
Ich glaube, also für mich war der wichtigste Begriff, um so ein bisschen darüber zu sprechen, was in seinem Kopf passiert, ehrlicherweise der reproduktive Narzissmus.
Ja.
Das ist kein offizieller Diagnosebegriff, bevor ihr Mäuse jetzt auf Instagram loslauft und über reproduktiven Narzissmus sprecht. Das ist keine Diagnose, aber es ist ein Konzept aus der psychologischen Literatur, das sich auf Tätertypen bezieht, die die Weitergabe ihrer eigenen DNA und ja im Grunde ihrer Fortpflanzung massiv überbewerten. Also reproduktiver Narzissmus beschreibt die Vorstellung, dass jemand seinen Wert aus der Idee zieht, möglichst viele biologische Nachkommen zu hinterlassen, weil die Person häufig überzeugt davon ist, dass die eigenen Gene etwas Besonderes oder Wertvolles sind und sie deswegen quasi weitergegeben werden müssen. Und gerade in der Forschung zu Fertility-Fraud-Fällen taucht dieses Motiv ganz oft auf. Männer, die glauben, dass ihre genetische Linie sich verbreiten müsste und die daraus eine Form von Bedeutung oder auch Größe ziehen.
Und gerade bei Dr. Donald Klein, wenn ich jetzt gerade auch an die Doku von Netflix denke, da wurde auch in den Raum gestellt, ob es nicht auch bei ihm mit einem Glaubensaspekt zusammenhängen könnte. Ihm wurden nämlich da Verbindungen in den Raum gestellt zu einer so sektenähnlichen Gemeinde und so, dass er da diesen Glauben verfolgt hat, eben im Sinne von sich fortpflanzen, eben den eigenen Samen rauszutragen, sich selbst als besonders wertvoll, besonders von Gott gewertschätzt, bla bla bla, das Ganze in die Welt weiter rausbringen und da quasi wie so eine Menge, eine große Gruppe an Menschen, die Teile von ihm in sich trägt, zu erschaffen. Das ist wirklich eine ganz schlimme Formulierung gewesen, aber du weißt, was ich meine. Also so aus seiner Sicht.
Mhm.
Ja. Oh Gott, wenn ihr Babsis Gesicht gerade sehen könntet, wirklich als hätte sie eine Zitrone gebissen.
Ich finde es so eklig.
Es ist so eklig, übel. Es dreht mir wirklich alles um. Was ich mir außerdem noch gut vorstellen könnte, was da eine Rolle gespielt haben könnte bei Dr. Donald Klein, er hat es ja auch im Nachhinein so gerechtfertigt und bagatellisiert und hat ja auch ein Leben mit seiner Familie geführt, ohne Reue zu zeigen oder ohne sich irgendwie schlecht dafür zu fühlen, vielleicht auch ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und da kam mir beim Schreiben des Falls der Begriff Moral Licensing in den Sinn. Moral Licensing bedeutet, dass Menschen das Gefühl bekommen, sich etwas erlauben zu dürfen, nachdem sie zuvor etwas Gutes getan haben. Also vielleicht kennt ihr das, oh, jetzt habe ich voll viel Sport gemacht, jetzt darf ich mir auch die Pizza gönnen, die super fettige mit dem Doppelkäse und der Doppelsalami. Und quasi, ne, der Sport rechtfertigt in diesem Fall die super fettige Pizza, wo ihr sonst vielleicht denken würdet, ja, okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr auf die Ernährung achten und vielleicht mir was kochen, was vielleicht jetzt nicht vor Fett trieft. Ne, nur als Beispiel dieses sich etwas erlauben, wenn man im Vorhinein was gemacht hat, was quasi in seinem Kopf das rechtfertigt oder in dem eigenen Kopf das rechtfertigt.
Oder auch wenn man es auf so gesellschaftlich, sozial anerkannte Handlungen bezieht, dass man sagt, ich weiß nicht, ich kaufe mir eine Klimaanlage und verbrauche damit sehr, 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 sehr viel Strom und dann kaufe ich mir auch ein Auto, das beispielsweise einen sehr schlechten CO2-Ausstoß hat. Aber ich spende, habe vorher, bevor ich mir beides gekauft habe, habe ich beschlossen, jeden Monat 50 Euro an eine Organisation zu spenden, die sich für den Stopp des Klimawandels beziehungsweise gegen den Klimawandel einsetzt. Wenn ich das mache und ich habe quasi vorher diese Spende für mich beschlossen und gesagt, okay, ich spende da jetzt jeden Monat, dann habe ich danach das Gefühl, naja gut, jetzt kann ich auch etwas tun, das dem eigentlich widerspricht, weil ich habe ja schon was Gutes gemacht.
Genau, so in diesem sozialen Kontext, wer sich als moralisch, hilfsbereit oder guten Menschen auf der einen Seite erlebt, der fühlt sich oft freier, Regeln zu brechen, schlechte Entscheidungen zu treffen oder auch egoistisch zu halten, ohne sich selbst dann als schlechte Person zu sehen. Dazu gibt's auch eine ganz spannende Studie von Kahn und Da aus dem Jahr 2006. Die haben Experimente mit Menschen gemacht, wo sich gezeigt hat, dass Menschen, die zuvor eine moralische Wahl getroffen haben, zum Beispiel eine wohltätige Handlung jeglicher Art, dass diese Menschen später eher geneigt waren, ungesunde, verschwenderische oder fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Man kann sich so merken, das Gute lizenziert das Schlechte.
Was ich persönlich sehr bezeichnend finde, das hast du gerade eben schon beschrieben, ist, dass er sich ja nach den Taten in so eine krasse Opferrolle begeben hat.
Das, ja, und auch finde ich ganz schlimm, ich ganz schlimm auch. Aushaltbar.
Und darüber kann man sich ja auch unterhalten, woher kommt eigentlich so eine Opferrolle? Und ich glaube, jeder, wirklich jeder von uns, der gerade zuhört oder auch du und ich, wie wir hier gerade sitzen und darüber sprechen, jeder von uns kennt mindestens eine Person, die in Konfliktsituationen immer in die Opferrolle geht.
Ja.
Und die Opferrolle bedeutet für diejenigen von euch, die das Glück haben, damit noch nie zu tun gehabt zu haben, dass jemand sich selbst als Leidtragenden oder Leidtragende darstellt, um so unangenehme Gefühle wie Schuld oder auch Verantwortung vermeiden zu können. Denn dann muss man nicht sagen, ich habe etwas falsch gemacht und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ich übernehme die Verantwortung dafür und ich werde es beim nächsten Mal besser machen. Anstattdessen kann man dann sagen, andere tun mir gerade was Schlechtes an. Und der Fokus schiebt sich nach außen. Das heißt, man selbst ist quasi jemand, dem etwas Negatives angetan wurde. Und der Sinn des Ganzen ist, das eigene Selbstbild zu schützen, weil man dann natürlich nicht zugeben muss, dass man selbst was falsch gemacht hat. Man muss keine Verantwortung übernehmen für die eigenen Handlungen, sondern kann quasi selbst um Mitleid, Nachsicht oder sogar ja das Gefühl bitten, dass sich andere Menschen um einen kümmern und einen trösten. Und es gibt sogar Studien, beispielsweise von Zitek et al. Aus dem Jahr 2010, die zeigen, dass Menschen, die sich selbst sehr stark als Opfer sehen, die Verantwortung für ihre Taten eher abwehren und ihr eigenes Fehlverhalten leichter rechtfertigen.
Abschließend kann man natürlich auch noch die Frage stellen, die ja auch bei Dr. Klein bei Diskussionen immer wieder im Raum steht. Ist der Typ nicht vielleicht jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Und natürlich können wir das hier nicht sagen, denn die Diagnose besteht bei ihm nicht. Also es wurde keine Diagnose festgestellt, was natürlich nicht heißt, dass auf gar keinen Fall eine vorhanden sein kann. Nur, dass einfach keine diagnostiziert wurde. Worüber wir natürlich hier sprechen können und was man tatsächlich auch natürlich bemerkt bei diesem Fall, ist, dass da bestimmte narzisstische Elemente auf jeden Fall mit drin sind. Wir haben gerade über den reproduktiven Narzissmus gesprochen. Und was wir auf jeden Fall auch sehen in der Art und Weise, wie er sich verhalten hat, ist so eine Art narzisstische Selbstaufwertung. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass Donald Klein ein auffallend starkes Interesse daran hatte, wie erfolgreich seine biologischen Kinder quasi waren. Und das wirkte für mich, auch wie es auch in der Doku berichtet wurde, als würden ihre Leistungen sein eigenes Selbstbild stärken. Also nicht im Sinne von einer Beziehung zu diesen Menschen, die ne, biologisch von ihm abstammen, so im Sinne von, ich bin stolz darauf, was du geworden bist, sondern viel eher so als Spiegel, wenn die im Leben erfolgreich sind und wenn die gut genug sind, in Anführungszeichen, dann bin ich auch gut. So narzisstische Selbstaufwertung im Sinne von, ich habe aus seinem Bild Ärzte, Juristen, Menschen geschaffen, die ich für besonders anerkennenswert halte.
Was absurd ist, möchte ich an dieser Stelle kurz einwerfen, weil wir wissen, dass die Entwicklung von Menschen multifaktoriell bedingt ist und nicht nur auf dem einen Teil der DNA basiert, beziehungsweise auf im Grunde nur dem Sperma des Mannes basiert, auf Basis dessen dieses Kind entstanden ist. Also nur, um das mal kurz klar zu machen, es ist ein krasser Indikator, finde ich, für mindestens narzisstische Tendenzen, weil allein zu glauben, dass deine DNA und dein Sperma dazu beiträgt, dass jemand mit, weiß ich nicht, 25 Arzt wird, ist schon eine extrem starke selbstwertfördernde Verzerrung.
Ja, oder auch der Meinung zu sein, dass dein Genmaterial so toll ist, dass du es auf jeden Fall überall auf der Welt verteilen musst, ist auch schon ganz schön auffällig in diese Richtung.
Ja.
Und ich würde sagen, mit diesem abschließenden Satz zu einer eventuellen Diagnose schließen wir die heutige Folge ab. Kommentiert gerne, wie euch die Folge gefallen hat oder was eure Gedanken dazu waren, sowohl hier auf Spotify als auch auf Instagram. Da heißt mir Blackbox der Podcast. Bewertet uns sehr gerne mit maximaler Sterneanzahl und folgt uns hier rein und aktiviert die Glocke. Und bis wir uns das nächste Mal hören, sagen wir, seid lieb zueinander und tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fei.
Der wo... Jetzt hör's aber auf. Oh Gott. Jetzt reicht's. Ich komm gleich und hack dir die Fußzehen ab.